Herzlich willkommen bei DUB trifft, dem Podcast des DUB Unternehmermagazins. Wir treffen CEOs aus den unterschiedlichsten Branchen. Im Dialog sprechen Führungskräfte über ihre Herausforderungen im Kontext der Digitalisierung.
Für diese Episode reiste Brigitte Zypris nach Bad Homburg, um mit Francesco Di Meo, Vorstand des Medizinkonzerns Fresenius und der Helios Klinik GmbH, über die Herausforderungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu sprechen.
Guten Tag, Herr Di Meo.
Guten Tag, Frau Zypris.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, dass wir uns kennenlernen. Und bin gespannt auf das, was die nächste Dreiviertelstunde für Sie bringt, für mich bringt. Ich bin sicher, wir gehen beide klüger raus, als wir jetzt hier sitzen.
Ich freue mich auch.
Genauso. Ich habe auch nachgeguckt, wer sind die Vorstände bei Ihnen? Und das ist ja auch für einen deutschen Konzern verhältnismäßig diverse aufgestellt. Also Sie haben einen aus den USA, Sie haben einen aus Schweden und Sie haben einen aus Österreich und Sie aus Deutschland.
Auch noch als Halbitaliener sozusagen.
Und noch als Halbitaliener, genau. Das Einzige, was auffällt, ist, dass es nur eine Frau gibt.
Ja.
Wollen Sie das beheben? Haben Sie eine andere Vorstellung davon, wie der Konzern auch im Hinblick auf Frauen diverser werden soll? Oder geht es Ihnen nur um weiße Männer mit unterschiedlichen Nationalitäten?
Also die Personalpolitik, die macht ja der Aufsichtsrat. Das heißt, das ist was, wo der Aufsichtsrat, glaube ich, immer wieder auch jedes Jahr auf der Hauptversammlung Stellung nimmt. Und der Hintergrund ist ein relativ einfacher. Es ist gar nicht so einfach gewesen, in der Vergangenheit Frauen für Positionen zu finden, die die Fresenius Business Segments betreffen, die doch sehr technisch sind. Aber wir haben in vielen Positionen, die eben die nicht technischen sind, mittlerweile doch Frauen, also wie unsere Kollegin Reitschel als CFO. Wir haben in Deutschland auf den Ebenen der Business Segments zum Beispiel in Deutschland die Corinna Glenz, die schon als Nachfolgerin von Karin Greppi in der Geschäftsführung ist, die macht eben den Bereich HR. Und wir haben auf der Ebene der Klinikgeschäftsführungen sogar pari oder fast ein bisschen mehrheitlich eine Zeit lang sogar mehr Frauen gehabt als Männer. Mhm. Das heißt, wenn man den Konzern betrachtet, an der Spitze scheint das ein Thema zu sein. Wenn man weitergeht, ist es, glaube ich, kein Thema. Und an der Spitze wird das ein Thema werden, was uns weiter auf Hauptversammlungen beschäftigen wird. Es gibt keinen Grund, Frauen auszuschließen oder es gibt auch gar keine Idee oder Grund, nur bestimmte Personen zu nehmen. Sonst gäbe es mich ja auch nicht. Es ist einfach eine Frage, wie das passt, der Gelegenheiten. Wann werden Positionen frei? Sie müssen sich vorstellen, ich mache jetzt 20 Jahre Helios. Ich meine, es gab wenig Möglichkeiten, mich jetzt bei Fresenius nachzubesetzen in der Zeit, sodass also in meiner Position, obgleich es wahrscheinlich ganz viele interessante Kandidatinnen gäbe, das überhaupt nicht zur Debatte steht. Das heißt, wir haben natürlich auch eine Situation durch die langfristige Managementperspektive, dass wir eben nicht jetzt kurzfristig dann Veränderungen haben.
Denn Medizin ist ja heutzutage eigentlich weiblich.
Ja, zunehmend.
Hier geht es aber ja um knallhartes Management. Wenn man sich das mal anguckt, Sie haben 120 Kliniken, weltweit, überwiegend in Deutschland und in Spanien. Mhm. Sie haben 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mit diesen gemeinsam bedienen Sie 21 Millionen Patienten jedes Jahr. Das ist ja enorme Mengen oder Einheiten, die da dirigiert werden müssen, die bewegt werden müssen. Wie macht man das? Wie schafft man es, Kontakt zu halten zu über 100 Leitungen von Krankenhäusern? Wie schafft man es, da irgendwie noch so ein Gefühl von Empathie, Zuwendung, Anerkennung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben als absolute Spitze? Macht man das im Podcast dann auch?
Es ist unterschiedlich, ja. Also Kollege Sturm macht viel Podcast. Wir gehen auch durch die Kliniken. Für mich selbst ist es relativ einfach noch, weil ich ja groß geworden bin in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, was eben Helios zu Beginn war, als ich zu Helios kam. Da waren das auch schon viele, aber rund 3.000, 4.000 Mitarbeiter. Und wir haben es dann weiterentwickelt. Und damals kannte ich auch noch alle Schiffärzte zum Beispiel persönlich und deren Familienverhältnisse und deren sogar Frauen, Kinder weitgehend. Das ist dann anders geworden mit der Zeit, aber man hat doch viele eben weiter kennengelernt. Wir haben jedes Jahr dann unsere Veranstaltungen, wo etwa 1.500 Führungskräfte in Deutschland da sind. Und da kenne ich immer noch ganz viele von, persönlich. Aus der Historie, aus der Tradition heraus.
Aber das heißt, es gibt dann auch keine sehr hohe Fluktuation bei Helios.
Nein, also die Fluktuation ist, ich denke, sogar geringer als im Marktumfeld. Wir haben natürlich viele neue Zugänge auch, das darf man nicht unterschätzen.
Sie expandieren, ja.
Und bei jedem Neuzugang war ja früher meine Aufgabe auch, dass ich die natürlich nicht nur begrüßt habe, sondern wir haben ganz oft natürlich die ersten Monate mit denen zusammengearbeitet bei der Integration. Das heißt, sie lernen bei einer Integration in so einem Großkonzern, wenn sie die Integration betreiben, eben auch die maßgeblichen Führungskräfte zumindest kennen. Und von denen sind dann die meisten eben auch heute noch da, weil wir in der Regel nicht aufräumen, sondern integrieren. Das heißt, wir kaufen möglichst da, wo das Management auch schon gut positioniert ist und arbeiten daran, dass wir das gut zusammen können. Sonst gäbe es mich ja auch bei Fresenius nicht mehr, weil ich ja auch nicht so richtig passgenau war, aber auf Fresenius sich gedacht hat, das könnte ganz gut passen. Und ich habe heute in der Corona-Zeit natürlich vieles getan über Skypen, über Teams. Das ist in der Tat eine andere Zeit, aber das geht ganz gut. Ich glaube auch deshalb, weil wir uns schon so gut kennen über die letzten 20 Jahre. Mein CEO Deutschland, der ist fast gleich lang dabei wie ich, also auch fast schon 20 Jahre. Und die anderen Kollegen, wenn wir die zusammennehmen, die sind auch alle schon zwischen, alle zusammen bestimmt 60, 70 Jahre bei Helios insgesamt zusammengenommen. Und so ähnlich geht das weiter in die Regionalgeschäftsführungen und in die Klinikgeschäftsführungen.
Das ist ja auf der einen Seite immer ein Zeichen dafür, dass die Stimmung gut ist, dass man gut zusammenarbeitet, dass man sich, dass man harmoniert. Kann auf der anderen Seite natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass es vielleicht nicht ganz so dynamisch vorwärts geht, sondern dass man sich eingerichtet hat, in dem wir kommen ganz gut miteinander klar.
Ja, ja.
Wie organisieren Sie, dass es weiter dynamisch vorwärts geht?
Ja, das liegt, glaube ich, bei uns im Blut. Und das ist eine meiner schönsten Aufgaben. Nämlich Zeit dafür einzusetzen, dass ich mich nicht nur im Heute und den Themen von heute bewegen muss, sondern auch die anderen Themen angehen darf. Und dann ist es natürlich, wenn man so als der Dinosaurier in dem ganzen Gebilde dann daherkommt und dann mit den Leuten spricht, kann man sehr viel dynamischer Dinge bewegen, als man sich das vorstellt bei so Großkonzernen.
Und wie machen Sie das ganz konkret? Also
ich suche mir ein Thema aus und Leute, die für das Thema stehen, die das Thema auch ähnlich sehen, die auch motiviert sind, das zu tun.
Aus dem Konzern?
Aus dem Konzern in der Regel. Wir haben bei Helios keine Beratungsunternehmen, weil wir eben aus uns heraus, wir haben mehr Kliniken gekauft als jeder Berater, wir haben mehr Kliniken saniert als jeder Berater, wir haben mehr Kliniken integriert als jeder Berater. Also ich habe immer gesagt, wenn wir das nicht können, wer denn dann? Und deshalb, da nutze ich die Kapazitäten, die Ressourcen, die wir haben, die Fähigkeiten. Und die Leute machen das in der Regel nebenher. Also wir solche Projekte machen, entwickeln wir in der Regel nebenher, zumindest das Kernteam. Und dann wird aus einem Projekt irgendwann mal was anderes. Und wir testen auch viel, wir erlauben uns auch, Fehler zu machen und auch mal irgendwelche Themen gegen die Wand zu fahren, ohne dass das jetzt negativ ist für die Beteiligten.
Also durchaus eine Startup-Mentalität im Rahmen des Konzerns mit den Konzernmitarbeitern. Gibt es auch Überlegungen zu sagen, wir schicken mal Scouts aus und gucken mal, was im Startup-Umfeld geschieht, um das gegebenenfalls zu integrieren? Da müssten wir jetzt vielleicht auch nochmal die verschiedenen Segmente der Klinik definieren, denn Sie haben natürlich auf der einen Seite einen riesen Organisationsaufwand mit über 100 Kliniken, wo die Frage ist, hat man eine einheitliche Software beispielsweise, das fängt ja schon mit an, oder haben alle die gekauften einzelne Software, da haben wir ja bei Air Berlin beispielsweise ein Teil des Grundes für das Desaster war ja, dass es keine Integration gab der Software.
Ja.
Wie ist das bei Ihnen? Wie ist es mit anderen Themen, wo man sagt, da brauchen wir eine Weiterentwicklung? Also Organisationsstruktur, Digitalisierung oder auch künstliche Intelligenz im Kranken, also in der Beratung von Ärztinnen und Ärzten. Diagnose, künstliche Intelligenz, Roboter im Einsatz beim Implantieren von Oberschenkelknochen,
Hüftfrakturen,
und sowas alles. Also da gibt's ja ganz unterschiedliche Segmente, wo man sagen kann, da müssten wir mal gucken, wo wir da mit dem Konzern dann stehen.
Also drei, vier Beispiele ganz konkret.
Das wäre gut.
Ein Beispiel, dass Sie gerade das Thema Endoprothetik, Orthopädie dann anschließen. Wir haben auch angefangen, die ersten Versuche zu machen, wie man die entsprechenden Prothesen selbst über 3D-Drucker produziert. Und dann suchen wir meistens ein Krankenhaus aus und einen Chefarzt, der das auch als sein Thema sieht. Und Patienten, die das auch mal gerne ausprobieren möchten. Und dann machen wir das ganz einfach. Und dann überlegen wir, geht das weiter, geht das nicht weiter. Im Gegensatz zu den klassischen Startups haben wir einen großen Vorteil, wir haben die Patienten ja immer da. Das heißt, wir haben den Zugang und können alles im Grunde genommen pilotieren und dann auch ausprobieren, ob das ankommt und wie das funktioniert und ob das erfolgreich ist. Das Beispiel IT ist ein anderes gewesen. Da war das Thema IT, die Digitalisierung in den Kliniken, ist so ein Basisgeschäft, wo wir sehr weit entwickelt schon waren, auch durch die Integration von anderen Softwaresystemen, ne, die wir immer gemacht haben. Weil wir eben jedes Mal eine neue Klinik integrieren mussten und genau die Fragen eben lösen mussten, wie integriere ich die Software, wie schalte ich die Systeme neu. Da ist unsere Expertise ausgewiesen groß. Wir machen auch eigene Customizing von SAP zum Beispiel mit unseren eigenen Leuten, weil das für uns, da wir das so oft machen, sinnvoller ist, als uns die Beratung einzukaufen, und unsere Leute sind günstiger als SAP-Berater. aber da gibt es dann eine Grenze, zum Beispiel bei dem Thema Digitalisierung, außerhalb dessen, was wir im Krankenhaus eben brauchen. Also in Richtung Patientenangehörige. Das war so ein Beispiel, wo ich dann gesagt habe, ich mache das zu einer CEO-Aufgabe, ich mache ein Projekt daraus. Ich habe mir eine aus dem Trainee-Programm eine Assistentin genommen, die das Projekt dann gemacht hat, die in der Assistenzlaufbahn dort war. Ich habe gesagt, ein Jahr machen wir das zusammen, und habe mir dann die Mediziner dazu geholt, die wir brauchten, und zwei, drei andere Kollegen für die Algorithmen. Und dann haben wir einfach mal geguckt, was man machen kann. Und das hieß dann damals Smart Helios. Und aus Smart Helios wurden einige erfolgreiche Themen. Viele waren auch einfach nichts, wie man das so ausprobiert. Mhm. Das haben wir auch selbst finanziert und haben Startups ihren Ideen einfach reingeholt. Die haben bei uns Pitches gemacht und wir haben dann überlegt, was kann man mit denen anfangen? Ja. Passt das? Kann man mit denen weitermachen oder nicht?
Ja.
Aus Smart Helios wurde dann, weil wir festgestellt haben, das ist schön, das kann man alles machen. Die Speine sind viel weiter gewesen noch. Als wir Speine gekauft haben, waren die schon viel weiter in den Online-Applikationen. Da haben wir gesagt, was wir jetzt noch bräuchten, wäre eine Plattform. Und dann haben wir eben das aus dem gesamten Helios-Umfeld herausgenommen. Und ich als Fresenius-Vorstand betreue eben dann Curalie, unsere Plattform insgesamt als offene Plattform auf Fresenius-Ebene. So wurde aus einer, sagen wir, eher Business-Segment, krankenhausorientierten Digitalisierung plötzlich ein Digital Health-Idee mit einer entsprechenden Startup. Und Curalie ist bei uns so eine Art Startup, wo wir eben die Programmierer auch dann sukzessive gefunden haben. Wir sitzen in Berlin, wir haben dann dazu gekauft mit der DGG in Frankfurt. Und so entwickelt sich das dann bei uns. Das heißt, wir kaufen nicht als Venture-Kapitalgeber irgendwelche anderen Startups üblicherweise, sondern wir versuchen, das selbst zu entwickeln und schaffen einen Freiraum für unsere Startups innerhalb des großen Konzerns. Ist manchmal durchaus für Reibung gesorgt. Zuletzt haben wir heftig diskutiert, als wir bei Curalie auf die Plattform Nestlé genommen haben. Und natürlich die Frage schon ist, ob man einen gefühlten Wettbewerber zu Kabi sozusagen auf eine Plattform bringt. Aber den Kollegen ist ja klar, eine offene Plattform bedeutet, dass man natürlich Wettbewerb hat und das nicht auf Dauer dann als eine versehene Plattform nutzen kann. Deshalb heißt es auch nicht Smart Helios, deshalb ist es Curalie. Und deshalb ist es nicht auf Fresenius fokussiert, sondern insgesamt auf die Digital Health Aktivitäten. Das ist ein Beispiel. Ein drittes Beispiel, Fragen bei Technik zum Beispiel. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten das Thema mit den Masken als ein Beispiel gehabt. Und dann sind wir ja so groß und haben unsere eigene Medizintechnik, dass wir selbst natürlich überlegen, wie kann man das vielleicht sterilisieren? Weil die Frage war, was ist, wenn die Masken ausgehen, kann man sozusagen über einen Sterilisationsprozess das machen. Das, was das Robert-Koch-Institut geschickt hatte, war nicht ausreichend unseres Erachtens. Wir haben dann ein eigenes Prüfverfahren entwickelt und dann eben Werte erreicht, die erheblich über dem waren, was gefordert war damals. Und dann dieses Verfahren bei uns entwickelt und publiziert. Die Schweiz hat es dann übernommen und in Deutschland gab es dann das Zurückrudern, das Bekannte, das ja dann geschehen ist zu den Maskenaufbereitungen, wo wir gegenwärtig mit den verantwortlichen handelnden Personen in Ämtern diskutieren, ob es denn jetzt die Aufbereitung geben soll oder nicht. Die Berliner Feuerwehr hatte nämlich damals angefragt, ob sie nicht unsere Aufbereitung bekommen kann und von uns aufbereitet bekommen kann. Das heißt, wir entwickeln also sehr viel selbst aus so einem Projektcharakter in Piloten, testen das und nutzen das für uns selbst oder geben das nach draußen.
Das heißt also, dann ist schon auch durchaus die Idee der Weiterentwicklung des Konzerns im Hinblick auf, wir machen Angebote, die nichts mit der Kernaufgabe von Helios zu tun haben, und die verkaufen wir, und auf diese Art und Weise wandelt sich der Konzern dann natürlich auch zumindest mal hin zu einem Digitalkonzern.
Ja, zumindest partiell muss das ja nicht nur geschehen, sondern es ist, glaube ich, unabdingbar.
Ja.
Wir bekommen so viele Anfragen von draußen, die großen digitalen Player, die eben gerne auf unsere Strukturen zugreifen würden und gerne unsere Daten hätten, was wir immer ablehnen. Aber es macht doch dann Sinn, umgekehrt herum zu sagen, wir können was daraus entwickeln. Und das haben wir deshalb angefangen. Und ich glaube, wir, wie so oft, wir machen kein großes Thema daraus. Also wir reden wenig darüber. Ja. Wir sind da vielleicht sogar ein bisschen noch mittelständisch geprägt und gucken mal. Und wenn das dann ganz erfolgreich ist und wenn eigentlich so andere eigentlich schon längst 3 Jahre darüber gesprochen hätten, fangen wir an, darüber zu sprechen. Mhm. Aber in der Sache selbst passiert das genau. Es ist folgender Ansatzpunkt gewesen. Ich habe gesagt, ich kann jetzt die nächsten 10 Jahre in allen Ländern der Welt weitere Kliniken kaufen. Dann sind wir irgendwann in Europa vielleicht 200, 300 Krankenhäuser. Dann Lateinamerika weiterentwickelt, nochmal vielleicht 20, 30. Dann kommt vielleicht die USA dazu, macht also immer weiter und wird dann irgendwann mal, wenn alles gut geht, 600, 700 Krankenhäuser haben. 30, 50 Milliarden Euro Umsatz. Alles Größenordnungen, die für große Konzerne im Healthcare-Bereich, die man aus USA kennt oder vielleicht auch aus China, jetzt nicht aus der Welt wären. Dafür braucht man 10 Jahre. Dafür hat man großen Aufwand zu betreiben, um die Strukturen zu kaufen. Mhm. Vielleicht wäre es klüger, die vorhandenen Strukturen so zu belassen und über die Patienten Zugang zu den Strukturen zu bekommen, über eine entsprechende digitale Plattform. Und das war die Idee, zu sagen, ist das nicht vielleicht sinnvoller, das zu tun? Und dem Patienten anzubieten, ich habe das vor kurzem so eine Art Highway genannt, durch die verschiedenen Fallstricke des Gesundheitswesens, wo man ihn begleitet und wo es Eintritts- und Exitpunkte gibt und der die Sicherheit hat, dass wir uns in dem Business so gut auskennen, dass wir den Highway auch abbilden können. Das beginnt dann vorne in dem Bereich der digitalen Triage, also mit so einer Art, was ist denn dein Thema? Man fragt wie bei einer Patientenaufnahme das ab und man kommt dann zu einem Ergebnis, es macht jetzt Sinn, dass du zu einem Hausarzt gehst, zu einem Facharzt gehst oder bitte, es ist schon mehr, geh bitte in Notaufnahme oder was auch immer. Oder man bietet an ein telemedizinisches Konsil durch Ärzte, die angeschlossen sind. Damit beginnt das und dann gibt es eben die weiteren Entwicklungen. Entweder man Intervention braucht man, dann sagen wir, was ist denn das, was der Patient gerne möchte und dann wo wohnt er. Und dann wird man eben weiterleiten an irgendwas, was in der Nähe ist in der Regel. Man wird also nicht jetzt sozusagen fokussiert versuchen, irgendwo hinzusteuern. Der Patient ist der Entscheidende, der entscheidet. Danach kommt die Nachsorge unter Umständen, wo wir schon aufgebaut haben, eine digitale Therapie für die Reha-Nachsorge, für die Endoprothetik. Wo wir jetzt auch die mit Cardiorhinomax die digitale Therapie haben für die kardiologischen, für Herz-Kreislauf, für Diabetes. Und für die Nierenerkrankungen. Das heißt, das ist so das Plateau, was unter anderem einen Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt, die letzten 2 Jahre, das zu entwickeln. Und das machen und wir das alles außerhalb von, also innerhalb von Fresenius und nehmen halt dazu die Möglichkeiten, die wir bei Fresenius haben. Ich kriege Input von FMC, die haben bestimmte Algorithmen. Ich bekomme Input von Kavi, ich bekomme natürlich Input von Helios. Ganz viel und wir basteln daraus dann sozusagen die Basis. Und alle wissen, das ist aber nicht so, dass sie dann damit rechnen müssen, dass die Patienten dahin kommen. Das heißt, unsere Schwestern, die müssen damit leben, dass sie natürlich dann im Wettbewerb auf der Plattform bestehen müssen. Und ich sage dann aber immer, ein Patient, der bei uns auf der Plattform ist und zu euch geht, ist sogar zweimal bei uns. Ein Patient, der auf der Plattform ist und nicht zu euch geht, ist wenigstens einmal bei uns. Also insofern ist die Plattform keine Konkurrenz, weil das immer so ein disruptives Thema ist, eine Diskussion, die man natürlich hat, wenn man in dem klassischen Business vermeintlich disruptiv unterwegs ist.
Aber dieses Plattformthema wandelt sich ja auch gerade. Insofern glaube ich, dass Ihr Ansatz genau in die richtige Richtung zielt. Nicht zu sagen wie Facebook oder sowas, ich behalte euch alle bei uns. Wir machen hier alles in unserem kleinen Rahmen. Das geht ja gerade gründlich schief.
Geht überhaupt nicht. Sie müssen in Deutschland zum Beispiel, wenn Sie bedienen wollen, müssen Sie das bedienen, was die Strukturen hergeben. Sie haben definierte Zugänge über Patientus, was sozusagen der ambulante Bereich aufgebaut hat. Sie haben beim elektronischen Rezept über die Apotheken haben Sie definierte Exit. Und das heißt, die müssen Sie bedienen. Das ist auch okay. Wir können die Schnittstellen genauso definieren und geben das einfach dann weiter. Wir haben da kein Konkurrenzthema, sondern bedienen den oder diejenigen, die eben dafür da sind. Das kann aber auch aus unserer Sicht jeder sein. Also wir haben jetzt keine Präferenz.
Ja, ja.
Aber Sie
und
müssen
das ist dann das natürlich können. Auch belanglos, zwanglos ausbaufähig.
Genau so ist das. Ja.
Also Sie können Sportstudios andocken und können genau. sagen, mit denen arbeiten wir zusammen, die machen bestimmte Cardio-Programme.
Genau
da so. Können die hingehen und die kriegen von uns überspielt, was ihr gesundheitlich braucht, damit sie euch da richtig einstellen
ja.
können.
Hatten wir in der Corona-Zeit und, jetzt ja. Wir haben ja die Curalie als Curalie Free angeboten in der Corona-Zeit auch.
Mhm.
Jetzt noch. Wir haben gesagt, ja. das könnt ihr auch frei nutzen, um mal anzutesten, wie das ist. Und da haben sich doch viele, viele Ärzte dann angeschlossen, viele sogar Patienten als solche. Was ganz neu ist, dass Menschen ja. sozusagen tatsächlich sagen, ich gehe auf so eine Plattform, weil die mir dann weiterhilft. Und auch viele ambulante Einrichtungen, weil die halt das Problem hatten, dass sie den Kontakt zum Patienten nicht mehr aufrechterhalten konnten. Und da wurden die halt geschult, da telemedizinisch in Telepro, das ist unser digitales telemedizinisches Produkt auf der Plattform. Und da haben wir ganz gutes Feedback bekommen. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, es geht schneller, es ist mehr. Es geht halt Schritt für Schritt. Das heißt, der Bedarf war zwar da, es ist ein richtiger Anschub, so ein richtiger Schub gekommen, aber es ist noch nicht selbstverständlich geworden. Zumindest
nee,
in Deutschland.
Das, glaube ich, dauert ja. in Deutschland auch noch ein bisschen, ja. weil es ja traditionell so einen gewissen Hemmschuh gibt.
Ja.
Aber die Corona-Krise hat dann natürlich ihr Übriges getan, den Leuten klarzumachen, Digitalisierung ermöglicht mir dann auch ja, wiederum vieles. Und selbst Leute wie mich hat es zum Turnen zu Hause
ja.
gebracht.
Ja. Ja. Angst vor Ansteckung und kein Zugang
ja.
zu und den normalen
auch, ja. Ja, genau.
Institutionen. Damit
ja.
war es schon klar,
ja.
in der Tat, ja.
Aber das ist ja dann auch, das ist ja interessant, das ist ja dann auch beliebig weiter ausbaubar.
Ja.
Ich berate gerade auch ein Startup, das nennt sich Erblotse und hilft dann hinterher den Erben, sich durch den Dschungel der ganzen
ja.
Regularien zu finden.
Ja.
Sowas könnte man natürlich bei Ihnen dann auch gut andocken.
Jupp.
Man könnte sagen, hier, da gibt es dann auch weitere Informationen. Genauso wie einen Schritt weiter vorne noch über die Frage, welches Hospiz kommt für mich in Betracht?
Ja.
Oder wo gibt es Palliativstationen, die ich besuchen kann? Wo gibt es da eine Expertise für bestimmte Krankheiten beispielsweise auch? Ist ja vielleicht auch ein Unterschied, ob ich onkologisch erkrankt bin oder ob ich irgendwelche neurologischen Erkrankungen habe oder so.
Also
kann man
haben,
sich ja auch alles vorstellen.
Wir haben ja einen, ja, ich bin ja gefragt worden, warum denn wollt ihr das machen? Weil die Kollegen aus USA sagen natürlich, irgendwann wird Google oder Amazon oder wer auch immer kommen. Und das ist natürlich in dem,
haben
was
sie. Haben die sich schon gemeldet bei Ihnen?
Die haben häufiger schon angefragt, ja. Aber das ist ja nichts, was jetzt für uns interessant wäre. Sondern ich hab immer gesagt, was unser Vorteil ist, wir kennen eben das Geschäft. Das heißt, wir kennen genau die Bedürfnisse und wir haben die im echten Leben. Das heißt, wir sind zwar eine Plattform, eine digitale Plattform, aber wir haben ganz viele Eintritts- oder Exitpunkte, wo wir selbst genau wissen, was passiert, wo wir selbst sozusagen das Feedback aus diesen Anschlussbehandlungen dann haben, aus der Nachsorge haben, wo wir selbst die Therapie sogar machen. Und das macht uns eben einzigartig im Vergleich zu einer rein digitalen Start-up-Plattform, die nur vermitteln würde wie HRS oder Booking.com oder was auch immer.
Ja, und wenn Sie es dann weiterhin so schaffen, wie Sie es ja jetzt ganz offenbar schaffen, diesen Innovationsgeist aus sich heraus zu generieren, da haben Sie ja mein großes Kompliment. Also das finde ich ja toll, wie das funktioniert. Denn das ist ja keineswegs selbstverständlich. Bei vielen großen Unternehmen in Deutschland läuft gerade das Rausfinden von Startups und die Integration von Startups oder überhaupt die Übernahme dieser Ideen läuft ja gründlich schief.
Ja.
Also teilweise, weil die Kulturen so unterschiedlich sind und weil man sich nicht versteht, weil man dann gegenseitig Konkurrenz hat, weil die Etablierten die Startups ablehnen, so unter dem Motto, was wir machen, ist doch auch gut.
Ja. Ich glaube, Sie müssen das vorleben, alles, auch von oben. Also vorstandseitig.
Ja, unbedingt.
Ja. Und wenn der Vorstand sich da nicht behagt, wenn die Kollegen eben, der Mats, der von Kabi, der Vorstand, hat gesagt, das ist doch okay, wenn Nestle da drauf ist und wenn wir dann auch unsere Angebote haben, kann man der Patient auch gut vergleichen.
Ja.
Wenn man das so sieht, ist es nicht ein Thema. Wenn man es tatsächlich anders sähe, dann wäre es problematisch und das ist bei vielen anderen Konzernen, glaube ich, der Fall.
Neben dem Thema Digitalisierung, was natürlich immer alles überragt im Moment und in alle Bereiche reinreicht, gibt es ein weiteres Thema, was in der letzten Zeit sehr aktuell geworden ist, und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit nicht nur bei der Frage der Stromversorgung, der Essensproduktion, sondern auch bei der Frage, wie präsentiere ich die Bilanzen, wo versteuere ich mein Vermögen, wie verhalte ich mich bei den ganzen verschiedenen Soft Skills sozusagen. Wo stehen Sie da? Sind Sie da genauso innovativ wie beim Bereich Digitalisierung oder würden Sie sagen, da müssen wir noch ein bisschen mehr drauf gucken?
Ich denke, beides stimmt. Das ist ein Bereich, in dem viel passiert ist, wir aber nie großartig es berichtet hätten.
Wie immer.
Und auch nicht großartig Tempo reingebracht hätten, muss man sagen. Das kam erst die letzten 2,5, 3 Jahre. Und wir waren komplett erstaunt, als wir dann so eine Bestandsaufnahme gemacht haben und gesehen haben, was wir alles tun. Und das macht es Gott sei Dank leichter. Wir haben die Menschen, die das schon immer taten, die den Freiraum hatten, das zu tun, ohne dass es eine klassische Agenda gewesen wäre, die das taten aus Überzeugung, die haben wir zusammengebracht. Und wenn Sie jetzt unsere Berichte anschauen, wir haben auch auf jeder Ebene Berichte, also bei Helios zum Beispiel macht Helios Deutschland, das ist gerade rausgekommen, der Nachhaltigkeitsbericht, aber auch Giron Salut, die machen eigene Berichte, Fresenius macht auch einen, und da kann man ganz viele Beispiele sehen, auf die ich besonders stolz bin, denn Innovation,
Sagen Sie mal ein Beispiel, auf das Sie besonders stolz sind.
Naja, wenn Sie in den Krankenhäusern tatsächlich überlegen, wie Sie umgehen mit den klassischen Nachhaltigkeitsthemen wie, woher hole ich die Energie, wie produziere ich die? Und wir haben ganz früh umgestellt auf entsprechende eigene Heizkraftwerke. Wir haben Holzpellets eingeführt, schon vor 7 Jahren, die ersten. Und damals auch selbst sogar vorgerechnet, dass es sehr sinnvoll ist, das auch zu tun. Und es aber gar nicht groß verkauft, gar nicht groß darüber gesprochen. Wir haben es getan, weil wir gesagt haben, das bedient beide Aspekte. Und das sind Themen, die, glaube ich, ganz spannend sind. Was andere Themen betrifft, wo wir sehr stark natürlich jetzt in der klassischen Finanzthematik stecken, diese anderen weichen Themen, also Diversity bin ich ganz stolz. Da ist bei uns Diversity aufgrund der Tatsache, dass wir eben Krankenhäuser betreiben, in dem Maße ist bei uns eine Selbstverständlichkeit. Wir haben in Kliniken, ich glaube in Wuppertal haben wir fast 100 verschiedene Nationalitäten an Mitarbeitern. Wenn Sie Nordrhein-Westfalen ja nehmen als so ein Schmelztiegel dafür. Also das sind wir super gut aufgestellt. Das haben wir aber auch nicht gezeigt. Das sind Themen, die wir auch wussten, die haben wir aber nicht groß aufgeschrieben früher. Und dann kam in der Tat Investor Relations in diesem Fall und meinte, wir müssen uns da mehr zeigen. Dann haben wir gesagt, okay, ist ja besser einfach aufzuschreiben, was man hat, um sich zu zeigen, als sozusagen es erst noch zu produzieren. Und da war ich stolz auf meine Leute, dass eines passiert. Da bin nicht ich der Innovationstreiber oder die Kollegen, sondern das haben die Menschen, die Mitarbeiter gemacht in den Kliniken, ohne dass sie ausdrücklich dazu einen Auftrag gehabt hätten. Und das spricht dafür, dass wir noch sehr einerseits Freiheit geben den Leuten, aber auch sehr innovative, motivierte Mitarbeiter haben.
Das Thema, was wir vorher hatten mit der Plattform, könnte man ja mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden, soweit es um Patientenbetreuung geht. Mhm. Das würde ja ganz gut zusammenpassen eigentlich, ne? Würden Sie auch so sehen. Ne?
Also ja.
So eine Frage von, wie kann ich Patienten wirklich nachhaltig betreuen, indem ich dann nämlich sage, du warst jetzt vor einem Jahr bei uns bei der Operation und jetzt schreiben wir dich aber mal an mit einer E-Mail und sagen, wie geht's dir denn eigentlich?
Es geht beides.
Wie also ist denn das jetzt
genau,
nach
wir schreiben an, wir tun es auch, um auch mittlerweile das zu tun, was man früher nicht getan hat. Qualität war früher immer ein Thema der klassischen medizinischen Betrachtung. Objektive Qualität zählte und da hat man sich trefflich drüber gestritten, was ist gut und was ist schlecht. Mhm. Als Ergebnisqualität. Mittlerweile fragen wir die Patienten, und zwar nicht in der klassischen Befragung, sondern über das Ergebnis des Patienten zählt. Also wie fühlt er sich?
Genau.
Also wie gut kann er nach einer Endoprothetik-OP gehen? Und da war das immer früher schwieriger, das zu tun. Über die Plattform kann man das alles abfragen. Oder man kann auch bestimmte Messparameter einfach einspielen. Also wir haben natürlich die Plattformen so konfiguriert, dass wir normale Wearables auch eingliedern können, unabhängig von dem Hersteller. Das heißt, der Patient ist komplett frei, was er da machen möchte, mit wem er was tracken möchte. Wir sind aber in der Lage, das sozusagen in die Daten zu bekommen, dass der Arzt das sieht, der den Patient betreut und dann eben reagieren kann und ein telemedizinisches Konsil machen kann oder bei Interventionen sagen kann, komm bitte mal in die Klinik, wir müssen mal was nachgucken. Mhm. In der Tat, das ist... Ich sage immer, Digitalisierung ist eine Riesenchance.
Ja,
einfach für die Patienten auch.
Bindet eben auch den Patient und den Arzt oder das behandelnde Klinikum zusammen.
Ja.
Damit kommen wir zu einem anderen Thema noch und das zwar sind das diese medizinischen Versorgungszentren. Mhm. Also die Frage der Zusammenarbeit von stationären oder von Arztpraxen mit Kliniken. Das ist ja so eine Idee, die ist in der DDR. Sehr ausgebreitet gab. Im Buch gibt's das jetzt auch deshalb noch.
Genau, wir haben noch so eine alte Poliklinik, so hießen die da. Die ist auch sehr groß, unser größtes MVZ.
Ja.
Mit größenordnungsmäßig fast 100 Ärzten, also die da ambulante Versorgung machen. Das war was die Kollegen aus dem Beitrittsgebiet, hieß es ja früher, aus Ostdeutschland immer sagten, das ist was wir wieder rübergebracht haben in den Westen, weil eben ja. Interessant. Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die MVZs sind ja unsere Art, ambulante Versorgung zu machen. Das ist ja das,
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Machen Sie die jetzt an allen Kliniken?
Es ist unterschiedlich. Oder? Es gibt Regionen, wo die Kassenärztliche Vereinigung sich schwer damit tut, MVZs richtig zuzulassen. Das heißt, wir müssen dann gucken, was kann man für Sitze kaufen, und manchmal bekommen wir die, manchmal bekommen wir die nicht. Weil es eben dann noch niedergelassene Ärzte gibt, die diesen Sitz gerne haben möchten. Wir müssen ja immer einen Sitz irgendwie, meistens bei einer Pensionierung eines niedergelassenen Arztes, kauft man meistens dann Sitze. Das ist unterschiedlich. Das ist im Osten relativ einfach, weil da gibt es kaum Nachwuchs niedergelassene Ärzte. Das ist aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen nicht überall was die gerne mögen. Dann würden wir nicht anfangen, aggressiv einzusteigen. Aber ansonsten ist es in der Tat so, überall da, wo es Sinn macht, dass wir ambulante Versorgung machen, gehen wir auch hin. Wir haben aber einen Unterschied zu früher. Früher war es so, dass man dachte, die MVZs wären vor allem wegen der Zuweisung interessant, die in die Kliniken geschieht. Das heißt, man hatte sozusagen eine ambulante Versorgung und ging davon aus, und ein Teil davon oder ein Großteil davon wird auch in der Klinik dann landen, wenn denn stationäre Behandlung erforderlich wird. Na, die Sicht ist heute anders. Da wir ja zunehmend sehen, dass das, was in anderen Ländern schon lange der Fall ist, dass die Ambulantisierung fortschreitet, ist die Erbringung im ambulanten Setting mittlerweile was per se Spannendes geworden als Geschäftsfeld, weshalb wir die MVZs komplett neu aufgestellt haben und diesen Bereich, den Geschäftsbereich ambulante Versorgung mit MVZ, mit Arbeitsmedizin, mit den ganzen Präventionszentren gebündelt haben, als ein eigenes Geschäftsfeld. In Spanien gibt es das schon länger. In Spanien ist es etwas einfacher insofern, als die gesamte ambulante Versorgung bei uns in den Krankenhäusern stattfindet. Die niedergelassenen Ärzte sind bei uns Belegärzte, und die gesamte ambulante Versorgung findet mit uns in den Kliniken auch statt. Das heißt, da sind wir eh schon immer ambulanter Versorger. Die Patientenzahlen in Spanien, das sind nur rund 500.000 stationäre Patienten, dafür aber über 12 Millionen ambulante Patienten. Das heißt, das ist komplett anders, da war das schon immer so. Und aus Spanien übertragen, Integration, mal andersrum, konnten wir einiges aus den Erkenntnissen nach Deutschland und haben deshalb das Geschäftsfeld komplett neu aufgestellt.
Gut, dann lassen Sie mich noch einen anderen Blickwinkel nehmen, der gerade in der Corona-Zeit ja auch stark das Krankenhauswesen geprägt hat, nämlich der Blick aufs Personal. Wir haben ja viel Beifallkundgebungen gehabt für das medizinische Personal oder auch für das pflegerische Personal. Das ist sehr gewürdigt worden, aber die haben sich ja ihrerseits dann doch eher darüber beschwert, dass das eben erstens nur eine sehr kurzfristige Form von Wertschätzung ist, und zweitens, sie lieber ein bisschen mehr Geld hätten, statt Beifall abends auf dem Balkon, was man ja auch gut verstehen kann. Aber es gibt viele, auch in meinem Bekanntenkreis, Ärzte, die sagen, also wenn ich so in die Klinik gehe, dann ist das, was ich rückgespiegelt kriege, eigentlich nur, dass meine Zahlen besser werden müssen. Aber es gibt eigentlich selten mal eine Wertschätzung für das, was ich tue und für das, was ich jeden Tag leiste als Arzt. Dazu kommt, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wenigstens in anderen großen Kliniken, der Widerstreit zwischen Forschung auf der einen Seite und behandelnder Medizin auf der anderen Seite. Die kommen ja auch nicht so richtig klar miteinander und bekämpfen sich da untereinander. Daraus folgt die Frage, wie schafft man es, in einem Konzern mit über 100 Kliniken noch so eine Art von Wertschätzungskultur zu entwickeln für das medizinische Personal und nicht immer nur auf die Zahlen zu gucken und auf den Ertrag.
Wir hatten das Thema schon vor 10 Jahren aufgegriffen unter dem Aspekt Blickwechsel in der Pflege, und zwar getrieben von unserer Fachgruppe Pflege. Also die Pflegenden selbst haben sich Gedanken gemacht, was kann man tun. Und wir haben festgestellt, es gibt drei Parameter, die für die Pflege in der Wertschätzung wirklich wichtig sind, abgesehen von Geld, was auch wichtig ist, aber nicht die primäre Rolle in der Regel spielt. Einmal ist es die Frage, kann ich im Team arbeiten? Und wenn Sie eben dann Teams haben, die gut funktionieren, sind die Pflegenden zufriedener. Wenn Sie Teams haben, die nicht gut funktionieren, sind sie unzufrieden. Das heißt, eines ist, das Team zu befördern, diese Art des gemeinsamen Erlebens auch der Arbeitsatmosphäre, die ja anstrengend ist. Das Zweite, was die Pflegenden brauchen, ist in der Tat so eine Art Wertschätzung von Geschäftsführung oder vor allem Ärzten. Es ist ja weniger die Geschäftsführung, die immer relevant für die Pflege ist, sondern vielmehr die Ärzteschaft.
Ja, aber die Geschäftsführung ist dann relevant für die Ärzte.
Genau, und da komme ich gleich dazu. Und da ist eben so, dass wir versucht haben, das deutlicher zu machen. Vor allem zum Beispiel dadurch, dass wir gesagt haben, mach doch wieder gemeinsam Visite, was ja immer normal war früher. Dann ist die Pflege nicht so gestresst in ihrem Tagesablauf, sondern man hat Informationen, die man bekommt. Das Problem bei Pflege ist ja auch häufig immer gewesen, ich bekomme keine Informationen. Ich weiß jetzt gar nicht, was da passiert. Das heißt, aber wir haben ganz viele Einzelthemen identifiziert, die man dann angehen muss. Aber es ist ein dickes Brett zu bohren. Jeden Tag. Und die Hauptlast liegt tatsächlich in den Kliniken, bei den Führungskräften dort.
Gibt es da Fortbildungen?
Ja, ja. Wir haben entsprechende Fortbildungen, Ausbildungen. Wir haben Seminare, wir haben gesunder Dialog, wir haben Kommunikation. Also wir machen wirklich so die ganze Palette. Habe ich immer gesagt, das hilft alles, ja. Aber es muss im Kopf sich was verändern bei den Menschen. Und das dauert meistens ein bisschen länger als nur ein Seminar. Aber da gibt's, wenn Sie rumfragen, werden Sie bei uns viele feststellen, die sind ja ganz zufrieden, aber andere, die sind komplett unzufrieden. Bei den Ärzten ist es noch ein Stück anders. Die Ärzte haben im Grunde schon das Thema Wertschätzung nicht so dramatisch, weil die werden wertgeschätzt für das, was sie tun, per se schon stärker als die Pflege, warum auch immer. Von außen betrachtet ist sozusagen die Ärzteschaft ja immer schon ein bisschen was Besonderes gewesen. Aber die Ärzte fühlen sich mittlerweile halt gegängelt. Weil früher war das ärztliche Tun ein sehr, sehr freischaffendes, fast schon zum Teil
Halbgott in Weiß.
Mit einem künstlerischen Touch. Und das ist halt für die Ärzte von Jahr zu Jahr, von DRG zu DRG, von Dokumentation zu Dokumentation schwieriger geworden. Und da muss man daran arbeiten, denen deutlich zu machen, was sein muss und was die Ärzte machen müssen, aber auch zu entlasten, wie bei der Pflege auch, was nicht in der Ärzteschaft oder Pflege passieren muss.
Und da wären wir dann wieder beim Thema Digitalisierung?
Zum Beispiel, weil das ist ein Hebel, um tatsächlich einiges zu erleichtern in der Arbeitsorganisation, im Ablauf, im Umfeld.
Genau, schon alleine, wenn ich mir angucke, was da möglich ist mit diesen ganzen Verschriftlichungen.
In der Tat.
Was man dann einmal ordentlich eingegeben.
Allein schon die digitale Akte zu haben, dass Sie auf Station gehen mit einem Laptop oder mit einem iPad und dort alles eingeben, die Bilder verfügbar haben, wenn Sie im Patientenbett sind. Das sind die ganz vielen Themen. Das macht tägliche Zufriedenheit, wenn es funktioniert. Das macht täglich unzufrieden, wenn es nicht funktioniert, wie zu Hause auch, wenn es bei Ihnen nicht läuft auf dem Smartphone oder wo auch immer.
Das sage ich Ihnen, da bin ich auch unzufrieden. Ja. Aber was man dann vielleicht auch machen kann, sind solche Alarmdinger einzuschalten. Ja. Ne? Also mir ist das letzte Mal passiert, als ich im Krankenhaus lag, da hieß es dann ja, die kriegt jetzt Antibiotika. Morgens bei der Visite und als ich mittags immer noch keine Antibiotika hatte, bin ich dann halt selber da hingegangen, weil ich noch laufen konnte und habe gesagt, ich bräuchte jetzt mal bitte die Antibiotika, können Sie es mal anstöpseln. Ach so, ja, das haben wir ja ganz vergessen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
In der Tat.
Und wenn man es schaffen könnte, sowas dann beispielsweise auch digital zu programmieren, dass dann da eben genau wie dieses Warnleuchtchen, hier soll eine Schwester oder ein Pfleger hinkommen, was da draußen an den Türen immer aufblinkt, irgend sowas aufblinken hat, wo gesagt wird, hier muss jetzt was Pflegerisches gemacht werden, weil man das bei der Visite programmiert hat.
Also Sie würden das bei einer Therapie zum Beispiel programmieren. Also wenn Sie jetzt in die digitale Plattform gehen und die Versorgung zu Hause begleiten, ist das Teil des Therapieplans.
Ja, und zu Hause, aber jetzt rede ich ja vom Krankenhaus.
Genau, aber da das ja machbar ist, ist es ja was man auf die Krankenhäuser übertragen kann. Man tut das sukzessive ja auch. Wenn Sie Therapiepläne digital haben, dann können Sie das alles machen. Das Problem ist, wenn Sie Therapiepläne auf dem Papier haben oder gar eine Übergabe
nur mit. Aber wer guckt dann rein in den digitalen Therapieplan?
Also Sie kriegen einfach einen Alert. Sie müssen ja einfach. Genau. Sie haben ja die Patienten auf Ihrem Board. Und wenn ein Patient eben nicht entsprechend turnusgemäß therapiert ist, würde eben dann was aufleuchten. So machen wir es in Coralie, wenn die Therapie nicht funktioniert. Genau. Da ist das Hauptproblem eigentlich, wer kontrolliert die Eingabe des Patienten? Weil dort macht es ja in der Regel der Patient. Ja, sozusagen, ich habe meine Tabletten genommen oder was auch immer. Das ist ein anderes Thema der Verlässlichkeit. Aber ansonsten ist genau die Technik die gleiche. Digitale Technik ermöglicht das, aber wir haben es noch viel zu selten. Wir haben bis vor kurzem mit den Ärzten noch darum debattiert, dass die Kalender digital machen. Allein für die Frage der Terminvergabe waren wir bis vor etwa 6-8 Monaten, haben sich noch viele Chefärzte geweigert, das zu tun, weil sie an ihrem Kalender über ihr eigenes Sekretariat und das häufig noch auf Papier festhalten wollten. Das passiert, Digitalisierung hilft, Es muss in den Köpfen was passieren. Wie bei Corona. Wir brauchen so einen Corona-Effekt sozusagen, der dann dazu beiträgt, dass es auch schneller geht in den Kliniken.
Aber den haben wir, glaube ich, ne?
Den haben wir mittlerweile, ja. Und zwar insgesamt. Also ich glaube, das haben alle verstanden. Ja.
Also ist der Digitalisierungseffekt durch Corona doch größer als der durch das digitale Versorgungsgesetz?
Ich vermute fast, zumindest was die Beweglichkeit und den Drive betrifft, ja.
Obwohl man ja, das sage ich jetzt mal als ehemalige Bundesministerin, obwohl man ja dem Kollegen Spahn durchaus schon gratulieren muss, dass er da eine Menge jetzt auf den Weg gebracht hat bei diesen ganzen Digitalthemen.
Ich glaube, vieles von dem, was auf den Weg gekommen ist, hat auch mit Corona zu tun. Also viele Gesetzgebungsverfahren, die auch jetzt im Nachhinein weiter passiert sind, auch die Frage, wie man, die sind durchaus jetzt nicht so hinterfragt oder werden befördert durch die Erkenntnisse, die man in dem Kontext
werden
hat.
Werden befördert, ja. Aber er hat ja mit dem, also dieses digitale Versorgungsgesetz,
hat er früher angefangen.
War ja schon vorher und die sind da insgesamt schon ein bisschen anders aufgestellt, auch was die Frage von Startups.
Also was wir dort,
nicht, dass alles gelingt, aber.
Was wir dort super finden zum Beispiel, wir haben jetzt angefangen, man kann ja digitale Rechtsträger für die Therapien ja auch dann mittlerweile machen. Das heißt, wir versuchen jetzt gegenwärtig einen digitalen Reha-Träger zu machen, der also gar keine Standorte hat, sondern nur digital Reha-therapiert.
Okay.
Das heißt, die haben mittlerweile dann Möglichkeiten
also eine ambulante
tatsächlich.
Reha über
genau.
Digitale Plattform.
Und sie müssen dann nur eben über die Plattform sicherstellen können, wenn dann doch mal Interventionen stationär oder teilstationär erfolgen, dass sie eben die Partner haben. Aber ansonsten können sie es umdrehen und machen schon ganz viel tatsächlich digital. Warum ist das wichtig? Nicht zwingend für Deutschland, aber nehmen Sie die Entwicklungsstaaten. Nehmen Sie unterentwickelte Länder, wo es keine Reha gibt und auch kein Geld ist, um Reha aufzubauen, aber ein Bedarf da ist für so eine Nachsorge. Da hilft das natürlich unglaublich. Und das sind unsere Zielmärkte für die Aufskalierung der digitalen Plattform Coralie.
Okay. Und an welchen Zielmarkt denken Sie da zuerst?
Wir fangen in Europa an, zunächst über CardioRenoMax. Und wir haben dann Entwicklungsländer identifiziert, wo wir zum Beispiel Diabetes ganz gut machen könnten. Wir hatten ein Beispiel mal durchexerziert, das war Kenia, warum auch immer Kenia. Aber es gibt ganz viele andere Staaten, wo das
Deutschland hat traditionell eine enge Beziehung zu
Kenia.
Genau,
und wir haben das mal durchexerziert. Und Sie können wirklich einige Staaten identifizieren, wo das Sinn macht. Die haben in der Regel ein sehr gutes digitales Netz aufgebaut mittlerweile, sodass sie das tun können, aber halt keine Gesundheitsstrukturen, wie wir sie kennen. Und da hilft das. Und wenn man aus Deutschland dann kommt noch, ist man noch ganz gut beleumundet. Das ist immer noch ein gutes Zeichen.
Das stimmt.
Gerade im Healthcare-Bereich. Da glauben wir, da kann man viel bewegen, auch für diese Länder, indem man das frühzeitig versucht. China hat auch gefragt wegen Reha natürlich. Soll man jetzt große Reha-Zentren in China bauen, in Milliardengrößenordnungen? Oder macht es vielleicht Sinn, gleich einen Sprung zu tun in eine stärker digitalisierte Therapie?
Da kommt dann das Stichwort Leapfrogging.
Nein. Ja, in der Tat.
Einige Entwicklungsstufen gleich überspringen. Das macht Spaß, mit Ihnen zu reden. Könnten das jetzt sicherlich noch ein bisschen weitermachen. Aber wir wollen auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht überstrapazieren. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Viel Erfolg weiterhin.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Bleiben Sie so beim agilen Arbeiten.
Ja, werde ich tun. Und ich hoffe, wir werden noch weiter immer wieder miteinander zu tun haben.
Sie hörten DUB trifft, ein Podcast des DUB Unternehmermagazins. Konzeption und Produktion Nina Schürmann und Manuel Kunst. Anmerkungen, Fragen, Vorschläge? Gerne. Schreiben Sie uns an podcast@jdb.de. Weitere Informationen finden Sie auf www.dub-magazin.de.